Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
Willkommen zu diesem Wochenrückblick der Landespolitik. Am Mikrofon ist Stefan Mayer. Heute haben wir eine ziemlich bunte Mischung an Themen. Es geht um die Rüstungsindustrie, um das Ladenschlussgesetz, um die Leichenschau, um die Integration von Flüchtlingen und um das Gedenken an den verstorbenen ehemaligen Landtagspräsidenten Alois Glück. Zu Beginn aber wollen wir über einen ganz besonderen Besuch berichten. Der Ministerpräsident war unterwegs bei Rüstungsfirmen in Bayern. Eine davon ist in Schrobenhausen und dort werden Taurus Marschflugkörper gebaut. Das ist ein Waffensystem mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern, das sich die Ukraine dringend wünscht. Theoretisch könnten die Ukrainer damit auch Ziele in Moskau treffen. Bundeskanzler Scholz und übrigens laut jüngstem Deutschlandtrend auch eine Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger sind gegen Taurus-Lieferungen an die Ukraine. Ministerpräsident Söder hingegen drängt auf eine Lieferung. Beim Besuch von Markus Söder ging es aber auch um das Flugabwehrsystem Patriot. Denn in Schrobenhausen soll es schon bald den ersten Produktionsstandort in Europa für dieses System geben. Meine Kollegin Susanne Pfaller war bei dem Ortstermin dabei.
Der Einstieg in die europaeigene Patriot-Produktion geht auf den jüngsten NATO-Großauftrag zurück. Anfang des Jahres hat MBDA Deutschland zusammen mit einem amerikanischen Partner den Zuschlag erhalten. Für über 5 Milliarden Euro soll das Konsortium 1000 Patriot-Raketen bauen. Bislang passiert das ausschließlich in Amerika. In Schrobenhausen wurde nur gewartet. Doch jetzt soll zum ersten Mal auch in Europa gefertigt werden. Dafür investiert das Unternehmen. Die Größenordnung hat Geschäftsführer Thomas Gottschild gestern genannt.
Wir investieren in die Standorte in Bayern, in Aschau, in Schrobenhausen über die nächsten Jahre in einem Volumen von bis zu über 200 Millionen Euro, um genau diese Fertigungslinien, die Laborgebäude und Flächenerweiterungen entsprechend vornehmen zu können.
In Schrobenhausen entsteht die Patriot-Produktionslinie. In Aschau im Kreis Mühldorf werden die Motoren gebaut. MBDA schafft dafür 300 neue Jobs. Zeitgleich mit der Bekanntgabe in Schrobenhausen hat die EU in Brüssel gestern ihre neue Rüstungsstrategie vorgestellt. Kurz gesagt lautet das Ziel, mehr Waffen aus Europa für Europa. Die heimische Rüstungsindustrie soll angekurbelt werden. Ob Zufall oder nicht, eine bessere Gelegenheit für die Bekanntmachung und den Besuch von Ministerpräsident Markus Söder hätte es nicht geben können. Vor großem Medienaufgebot hat MBDA-Chef Gottschild sein Unternehmen als Blaupause für die Zeitenwende präsentiert. Der Begriff steht für die Herausforderungen seit dem Überfall auf die Ukraine. Mit Blick auf die Patriot-Raketen hat die NATO schon reagiert. Aber Gottschild stellte gestern klar, woran es seiner Meinung nach noch fehlt.
In der Produktion befinden wir uns in einem Wettlauf um Munition und Lenkflugkörper. Wir benötigen dazu Fertigungslinien, die auch dauerhaft mit einer Grundlast beauftragt werden.
Da, so Gottschild, müssten Politik und Rüstungsindustrie an einem Strang ziehen. Adressieren konnte der MBDA-Chef seine Aufforderung direkt an den bayerischen Ministerpräsidenten. Markus Söder hat sich zuvor vom MBDA-Chef im Showroom die Produkte des Hauses zeigen lassen, die Patriot-Raketen und auch die Taurus-Abwehrrakete. Vor diesem Hintergrund erneuerte der Ministerpräsident seine Forderung, Taurus an die Ukraine zu liefern, also die Luft-Boden-Marschflugkörper, die bis zu 500 Kilometer entfernte Ziele treffen können und eben auch aus dem Haus MBDA stammen.
Taurus, das hier produziert wird, ist die abschreckendste Waffe für Verteidigungsfähigkeit, die es in Deutschland gibt. Diese Waffe muss zum Einsatz kommen. Wir haben eine moralische und eine eigene Interesseverpflichtung, der Ukraine zu helfen.
Heftig kritisierte der Ministerpräsident Bundeskanzler Olaf Scholz, der Taurus-Lieferungen an die Ukraine ablehnt.
Diese Bockbeinigkeit nach dem Motto, ich spreche ein Machtwort, das geht am Ende zulasten der Sicherheit Deutschlands.
Söder forderte in Schrobenhausen eine erneute Abstimmung über diese Frage im Bundestag.
Und jetzt geht es um Mord und Totschlag. Wenn jeder unerkannt Ermordete seinen Finger aus dem Grab stecken könnte, dann würden unsere Friedhöfe aussehen wie Spargelfelder. So lautet ein berühmter Spruch in der Rechtsmedizin. Das Erschreckende, gerade in Bayern gäbe es dann besonders viele dieser Spargelfelder. Warum? Weil es in Bayern im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern keine zweite Leichenschau gibt. Und deshalb bleiben bei uns mehr Tötungsdelikte unerkannt als anderswo. Das soll sich jetzt ändern, allerdings gibt es Verzögerungen. Mehr dazu von Peter Queton.
Es klingt wie in einem Krimi.
Wir haben in Deutschland rund 700 bis 800 Tötungsdelikte, die wir erkennen. Und wir haben rund 1200 bis 2400 Tötungsdelikte, die wir nicht erkennen. Das heißt also, pro erkanntem Tötungsdelikt haben wir 1,5 bis 3 nicht erkannte Tötungsdelikte. Und Tötungsdelikt heißt hier nicht eine fahrlässige Tötung, ein Unfall im Straßenverkehr, sondern das heißt hier Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, Tötung durch Unterlassen, Körperverletzung mit Todesfolge.
Da sagt nicht irgendwer, sondern Oliver Peschel, Professor für Rechtsmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die Aufklärungsquote bei Mord und Totschlag ist laut ihm sehr hoch. Allerdings muss der Mord erst einmal entdeckt werden. Genau deshalb werden Leichen in allen Bundesländern zweimal ärztlich begutachtet, bevor sie eingeäschert werden, mit Ausnahme von Bayern. Doch auch im Freistaat soll sich das nun ändern. Der Grund: Erdbestattete können wieder ausgegraben und obduziert werden, Eingeäscherte nicht. Und immer mehr Tote würden kremiert, sagt Arndt Schulte-Döinkhaus, Leiter des Krematoriums München.
Wir haben grundsätzlich auch einen Trend hin zur Feuerbestattung. Wir haben hier in München 70% Urnenbestattung zu 30% Sargbestattung, sodass wir da einfach auch nochmal eine Sicherheit sicherlich haben wollten, um die Verstorbenen dahingehend zu untersuchen, dass unnatürliche Tode ausgeschlossen werden konnten.
Jeder niedergelassene Arzt ist verpflichtet, eine erste Leichenschau vor Ort vorzunehmen, egal ob Allgemeinarzt, Augenarzt oder Orthopäde. Doch die haben meist wenig Erfahrung. Da kann dann auch mal ein nicht natürlicher Tod übersehen werden. Deshalb hält Professor Peschel die zweite Leichenschau für längst überfällig.
Ich und meine Kollegen, wir sagen es regelmäßig, dass es ein eklatanter Fehler ist, dass wir in Bayern vor der Kremation nicht nochmal einen kompetenten Arzt auf die Leiche schauen lassen. Denn die Anhaltequoten sind erfahrungsgemäß auch in den anderen Bundesländern sehr hoch, zwischen 10% und 15%, wonach Ermittlungen erfolgen. Und von denen dann eben ein nicht ganz unbedeutender Prozentsatz. Wenn Sie insgesamt auf 1 bis 2% der Kremationsleichenschauen kommen, dann haben wir da schon eine erkleckliche Anzahl von Fällen, in denen offensichtlich etwas übersehen worden ist.
Die zweite Leichenschau soll dann unmittelbar vor der Einäscherung im Krematorium stattfinden. 23 Krematorien gibt es in Bayern. Sie stehen alle vor unterschiedlichen Herausforderungen, erklärt Arndt Schulte-Döinkhaus vom Krematorium in München.
Ich glaube, das Problem für viele Kolleginnen und Kollegen in Bayern ist, dass sie einfach aufgrund der vorhandenen Gebäude und der begrenzten Grundstücksflächen auch schauen müssen, wie sie Räume schaffen können für diese zweite Leichenschau, für die Untersuchung. Das ist oftmals ein Thema, wenn man sich gerade im denkmalgeschützten Bereich befindet oder eben auch das Grundstück selber jetzt nicht so groß ist, dass man problemlos einfach ergänzen, anbauen oder umbauen kann.
München hat erst vor 2 Jahren ein neues Krematorium bekommen. Da wurden Untersuchungs- und Kühlräume gleich mit eingebaut. In anderen Städten wie in Schweinfurt ist das schwierig. Auch qualifiziertes Personal dafür zu finden ist nicht einfach. Deshalb wurde die Einführung der verbindlichen zweiten Leichenschau in Bayern erneut verschoben. Jetzt schon zum zweiten Mal auf Anfang 2025.
Das dauert also noch eine ganze Weile. Schneller geht es da vermutlich mit einem erneuerten Ladenschlussgesetz. Das Geltende nämlich stammt aus dem Jahre 1956. Allerdings, am Ladenschluss scheiden sich in Bayern die Geister. In 2 Lager, rückständig sagen die einen, vom Schutz der Arbeitnehmer und des Sonntags sprechen die anderen. Kein Wunder also, dass schon jetzt etwas spöttisch Reförmchen genannt wird, was der zuständigen Arbeitsministerin an Änderungen vorschwebt. Anita Fünffinger berichtet.
Ulrike Scharf ist fest entschlossen. Die bayerische Arbeitsministerin will nun endlich ein eigenes Ladenschlussgesetz auf den Weg bringen. Wer sich nun aber auf Shoppen rund um die Uhr freut und dass man auch nachts um 23:30 noch frische Milch bekommt, muss auch weiterhin in andere Bundesländer fahren. Für Scharf ist klar, hier bleibt es bei der generellen Regelung. Öffnungszeiten von 6 bis 20 Uhr, sonntags sind in Bayern die Läden zu. Wozu also die große Ankündigung der Ministerin? Das weiß auch ihr CSU-Kollege Klaus Holitschek nicht so ganz. Der Fraktionschef weist die Ministerin in die Schranken und sagt:
Also erstmal müssen wir klären, ob wir überhaupt ein neues Ladenschlussgesetz brauchen. Es kann sein, dass wir eins brauchen, aber es ist in der Fraktion noch nicht geklärt. Wir werden die Diskussion jetzt erstmal führen.
Holitschek hat offensichtlich einen Grund, so zurückhaltend zu sein. Er selbst war zwar 2006 noch nicht Landtagsabgeordneter, kennt aber sehr wohl das Ergebnis einer damaligen Abstimmung in der CSU-Fraktion. Es gab Bestrebungen, die Ladenöffnungszeiten in Bayern auf 22 Uhr auszuweiten. Und es gab Gegner, die bis heute sagen, das muss und soll auch weiterhin so nicht sein. Und der Sonntag bleibt sowieso heilig. Ergebnis der geheimen schriftlichen Abstimmung: 51 zu 51 Stimmen. Fraktionschef Joachim Herrmann war beschädigt, musste sich fragen lassen, ob er seinen Laden nicht im Griff hat. Und das will Klaus Holitschek fast 20 Jahre später auf keinen Fall. Eine wilde Diskussion, in der jeder mal sagen kann, wie lange die Läden denn öffnen könnten.
Manche sagen ja, man öffnet dann im wahrsten Sinne die Büchse der Pandora. Das will ich tatsächlich nicht.
Die CSU-Fraktion ist seit den Wahlen im Herbst neu gemischt. Viele Junge sind dabei. Wie die wohl eine Liberalisierung sehen? Noch hat Holitschek kein eindeutiges Stimmungsbild.
Ach, es gibt sehr unterschiedliche Meinungen. Wir sind eine große Fraktion. Wir haben ja auch einen Koalitionspartner. Ich weiß nicht, ob das dort schon diskutiert worden ist im Detail.
Dort ist diskutiert worden, ja. Die Freien Wähler weichen etwas von der CSU-Sicht ab. Bei den sogenannten Kleinstsupermärkten, also Läden, die ohne Verkaufspersonal auskommen, in denen die Kunden ihre Waren selbst scannen und das werktags rund um die Uhr, könnte sich der kleinere Koalitionspartner eine Ausweitung auf den Sonntag vorstellen. Parteichef Hubert Aiwanger sagt ganz vorsichtig, wir wünschen uns eine längere Öffnungszeit. Der Sprecher der Fraktion für Arbeit und Soziales, Anton Rittel, wird deutlicher und sagt, die Öffnungszeiten für Kleinstsupermärkte sollten an 7 Tagen in der Woche rund um die Uhr gelten. Also Sonntag. Der aber steht für Klaus Holitschek selbst für Kleinstsupermärkte ohne Personal, gut 30 gibt es bislang in Bayern, nicht zur Disposition.
Ich sage das ganz offen, es muss auch einen Tag auch geben, der eine besondere Wertung hat.
Also was würde in Bayern dann überhaupt geändert? Von den sogenannten langen Shoppingnächten soll es mehr geben. Bis zu 6 im Jahr können sich die Freien Wähler vorstellen. Und sonst? Die Kleinstsupermärkte. Freie Wähler und die CSU wünschen sich mehr davon, vor allem auf dem Land, um die Versorgung zu gewährleisten, wie sie sagen. Der Sprecher des Bayerischen Handelsverbands, Bernd Ohlmann, gibt zu bedenken, dass solche Märkte aber eher in der Stadt laufen und eben nicht auf dem Land.
Digitale Supermärkte brauchen eine entsprechende Kundenfrequenz, brauchen einen entsprechenden Umsatz. Das ist natürlich gerade in ländlichen Regionen ganz anders als zum Beispiel in der Münchner Innenstadt, in Augsburg oder in anderen bayerischen Mittelstädten.
68 Jahre ist das Ladenschlussgesetz nun alt. Und klar ist schon jetzt, selbst wenn es ein neues, eigenes bayerisches Gesetz dazu gibt, wird darin wohl nicht viel mehr erlaubt sein als in den letzten Jahrzehnten.
Kommen wir zur Migration. Irgendwie geht es auch da nicht richtig vorwärts. Mitte der Woche gab es mal wieder ein Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler. Die Bilanz des bayerischen Ministerpräsidenten danach klang vernichtend.
Trotz der Mahnung von Bayern und Sachsen, man müsse zu weitreicheren Beschlüssen kommen, ist man am Ende nur beim Status quo verblieben. Der Bund sagt, er macht schon alles, die Länder sagen, okay, mach weiter. Aber im Grunde genommen haben wir nichts erreicht. Weder eine echte Integrationsgrenze vereinbart, die notwendig wäre, um überhaupt zu zeigen, wie viele Menschen können jedes Jahr nach Deutschland kommen. Keine Umwandlung des Asylrechts, das derzeit überhaupt nicht mehr in der Lage ist, die unkontrollierte Zuwanderung vernünftig zu regulieren. Und keine Entwicklung beim Thema Bürgergeld, was ja ein echtes Hemmnis ist, auch bei der Integration beispielsweise in den Arbeitsmarkt. In all den Bereichen sind wir nicht vorangekommen. Im Gegenteil, der Bund hat die letzten Wochen eher die Gesetze verwässert, wenn es um Rückführung gegangen ist. Deswegen kann und will ich mit dem Ergebnis heute nicht zufrieden sein, angesichts der drohenden Lage im Sommer.
Und so muss die kommunale Ebene nach wie vor mit der Integration von Flüchtlingen irgendwie zurechtkommen. Zwischen Staatsregierung und den Landratsämtern sind als Mittelbehörde auch die Regierungsbezirke mit den daraus resultierenden Problemen beschäftigt. Ich habe dazu mit Barbara Schretter, der Regierungspräsidentin von Schwaben, gesprochen und sie zunächst nach der aktuellen Situation im Regierungsbezirk gefragt.
Wir haben in Schwaben im Augenblick 45.000 Flüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Normale Asylbewerber ist alles dabei, um die wir uns in welcher Weise auch immer kümmern müssen.
Treten dabei irgendwelche Probleme auf?
Es ist natürlich ein großes Problem, angemessene Unterkünfte zu finden. Hier kommen wir langsam an Belastungsgrenzen oder haben sie zum Teil schon überschritten in den Kommunen. Es ist Kampf um jede kleine Unterkunft mit 20, 30 Plätzen.
Welche Aufgabe übernimmt denn dabei die Regierung von Schwaben? Was müssen Sie da ganz konkret tun?
Die Regierung von Schwaben ist die erste Anlaufstelle für die Menschen, die zu uns kommen, in den sogenannten Ankerzentren. Wir nehmen sie auf, wir registrieren, wir kümmern uns um Gesundheitsuntersuchungen und dergleichen. Und dann werden wir nach einigen Wochen, kommen die Menschen dann in die Unterkünfte in den Landkreisen beziehungsweise in den Gemeinden. Ja, da betreuen wir sie in der Regel bis zum Ende des Verfahrens. Je nachdem, wenn die Menschen anerkannt werden als Flüchtlinge, dann geht es natürlich in den nächsten Schritt. Da geht es dann um die Integrationsleistungen vor Ort, wo sehr viele Menschen mitwirken, dass wir die Menschen in Lohn und Brot bekommen, dass wir Wohnraum bekommen für diese Menschen, wird immer schwieriger. Und der andere Teil, der nicht anerkannt wird, da geht es dann um die Frage, wie kommen diese Menschen wieder zurück in ihre Herkunftsländer?
Das ist ja die Kehrseite sozusagen. Das eine ist also die Integration und das andere ist aber die Frage, was tun wir mit denen, die eben nicht anerkannt worden sind? Man hört ja in der Politik, auch in Berlin und so weiter, dass das natürlich das größte Problem ist, und zwar ganz konkret an Einzelfällen, einfach Leute wieder abzuschieben. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Ja, auch unsere Erfahrung ist, dass die Rückführung sehr, sehr schwierig ist. Wir sind als Regierung unmittelbar zuständig für die Menschen, bei denen das Asylverfahren beendet ist. Da kümmern wir uns dann um die Rückführung. Geht natürlich primär darum, dass wir die Menschen zur freiwilligen Ausreise bewegen können. Gelingt auch in relativ vielen Fällen, aber es geht dann natürlich auch in die Fälle rein, wo es um Abschiebung geht. Und da ist eines der zentralen Probleme natürlich die Identität. Also sprich die Frage, gibt es Pässe, ja oder nein? Gibt es die notwendigen Dokumente und natürlich auch die Zustimmung der Herkunftsländer? Nehmen die ihre Staatsbürger auch wieder zurück?
Daraus ergibt sich natürlich die Frage, wie wäre Ihnen denn konkret geholfen im Regierungsbezirk Schwaben, um diese Dinge zu lösen?
Uns wäre natürlich damit geholfen, dass wir die Zugangszahlen senken. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Wir sind mittlerweile an einer Grenze angekommen, wo es immer schwieriger wird, die Menschen überhaupt noch zu integrieren. Hier setzen wir sehr darauf, dass Pull-Effekte verringert werden. Wichtig ist es, zu trennen zwischen dem Asylweg und der Migration in Arbeit. Es sind andere Regeln. Es geht einfach darum, den Menschen, die sagen, ich will nach Deutschland, weil ich mir hier ein besseres Leben verspreche, die gehören in die Arbeitsmarktintegration, in die Migration, in den Arbeitsmarkt. Das ist ein anderer Weg als das Asylverfahren. Ganz klar, wer verfolgt ist, wer in existenziellster Not ist, unterdrückt wird, die Fälle, für die das Asylverfahren geschaffen wurde oder Notlagen wie in der Ukraine, ist klar, das ist die Schiene für Asyl und Flüchtlinge. Aber wenn ich die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zum Ziel habe, dann sind es auch diese Regeln, nach denen das Ganze laufen soll.
Barbara Schretter war das, die Regierungspräsidentin von Schwaben, zur aktuellen Situation bei der Integration von Flüchtlingen. Zum Abschluss unserer Sendung geht es um einen Trauerfall. Bereits am Montag vergangener Woche ist Alois Glück verstorben. Er war lange Zeit Präsident des Bayerischen Landtags und machte sich auch als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken einen Namen. Vor allem aber prägte er maßgeblich in seiner Partei CSU die Entwicklung Bayerns mit. Gestern wurde er mit einem Trauerstaatsakt im Münchner Dom und in der Münchner Residenz gewürdigt. Mit dabei war mein Kollege Arne Wilsdorf.
Auch Bekannte und Weggefährten sind zum Münchner Liebfrauendom gekommen.
Nicht alles Glück war für uns als Bergwacht in Anführungszeichen ein Glücksfall, im wahrsten Sinne des Wortes.
Einer, der unseren moralischen Maßstab gegeben hat.
Er hat alle Anliegen angenommen, vor allem in der Caritas für die Behindertenarbeit, weil er ja selber einen behinderten Sohn gehabt hat.
Es ist ein großer Verlust für die Heimat, für uns in Chiemgau und auch für die Gesellschaft an sich.
Im Dom zeichnet Kardinal Reinhard Marx den gläubigen Katholiken Alois Glück als einen, der auf dem festen Fundament christlicher Werte Politik gemacht hat.
Von unten her schauen wir auf die Welt. Und dann suchen wir natürlich auch Kompromisse und pragmatische Lösungen. Aber die Richtung, die Orientierung ist nicht abhängig von wöchentlichen Meinungsumfragen, sondern von Prinzipien.
Glück hatte einen schwerstbehinderten Sohn und seine Schwester saß im Rollstuhl. Das hat ihn geprägt. Kardinal Marx würdigt seinen Einsatz für die Schwachen in dieser Gesellschaft.
Das ist katholische Soziallehre in reinster Form. Eine christlich geprägte Gesellschaft lässt niemanden einfach im Stich, sondern schaut auf eine größere Gerechtigkeit, auf Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Aber der Zusammenhalt ist auch nicht irgendetwas. Der Zusammenhalt kann erst dann geschehen, kann erst dann Wirklichkeit werden, wenn wir alle der Überzeugung sind, alle müssen mit im Boot bleiben.
Die Aufforderung des Kardinals, auch die aktuelle Politikergeneration möge im Sinne von Alois Glück Brücken bauen, nahm Landtagspräsidentin Ilse Aigner gerne auf.
Lieber Alois, ich will es dir ganz persönlich sagen. Du hast unserer Demokratie die Richtung gewiesen. Durch das, was du getan hast, aber vor allem auch durch die Art, wie du es getan hast. Dein Wirken als Vordenker und Friedensstifter ist ein Vermächtnis, auch für mich.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnet Alois Glück als einen der bedeutendsten Bayern der Nachkriegsgeschichte, auch wegen seiner Vorreiterrolle in der Umweltpolitik.
Er hat Bayern und seine Partei, die CSU, maßgeblich geprägt und unglaublich viele Menschen bewegt und geführt. Er war einer der ganz großen Politiker in unserem Land.
Für den aktuellen Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Klaus Holitschek, bleibt Glück als Ratgeber in Erinnerung. Kaum einer habe das S im Namen der Christlich-Sozialen Union so gelebt wie er.
Alois Glück war ein Mann des Dialogs. Für ihn zählte das Gemeinsame immer mehr als das Unterscheidende. Und dabei ist eines sehr bemerkenswert. Er war sich immer seiner intellektuellen Durchschlagskraft bewusst. Deshalb musste er nicht unangemessen zuspitzen oder polarisieren.
Glück habe auf andere seine Weise tief in die Gesellschaft hineingewirkt und auch in seine Kirche. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, erinnert sich an ihren Vorvorgänger als
zugewandt, herzlich, an seinem Gegenüber interessiert. Alois Glück war kompetent, strategisch geschickt, aufrecht im Denken und Handeln. Man konnte sich auf ihn verlassen.
Und damit geht unser Wochenrückblick zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in die neue Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Mayer.